Ich möchte heute über das Thema sprechen, die Namen Gottes. Ein Thema, das wiederum passt zu dem, was wir schon betrachtet haben die letzten Male und was doch ein Thema ist, wo viele nicht so viel drüber wissen, wie viele Namen es gibt, welche Namen es gibt, was wir lernen können von den Namen Gottes. Und durch die verschiedenen Namen würde ich gerne durchgehen. Zum Anfang sei gesagt, es gibt auf der einen Seite Namen Gottes, die aus einem Wort bestehen. Und es gibt auch zusammengesetzte Namen Gottes. Ja, zum Beispiel aus einem Wort der Herr oder das Tetragrammaton, welches auch der erste Name sein wird, mit dem wir uns beschäftigen. Und dann zum Beispiel zusammengesetzte Namen wie El Shaddai, der Allmächtige. Und von denen gibt es auch einige. Wir fangen also an mit dem ganz bekannten Namen, genannt Tetragrammaton. Tetragrammaton ist griechisch und bedeutet einfach die vier Buchstaben. Die vier Buchstaben, weil es vier Buchstaben sind. Im Deutschen wäre es JHVH. In Bezug auf diesen Namen ist es nicht überliefert, wie er ausgesprochen wird. Manche sagen Jahwe, andere sagen Jehova. Und dann gibt es noch andere Theorien dazu, wie der Name ausgesprochen werden muss. Der Grund, warum das verloren gegangen war, ist, dass nach der babylonischen Gefangenschaft die Juden gesagt haben, das ganze Unglück, das über uns kam, nämlich die babylonische Gefangenschaft und die Zerstreuung, die teilweise Zerstreuung, die damals schon geschehen ist, liegt daran, dass wir den Namen des Herrn missbraucht haben. Und es ist ja eines der Gebote, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Hat man dann gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir diesen Namen nicht mehr missbrauchen und deswegen sprechen wir ihn nicht mehr aus. Die Folge natürlich, dass davon, dass einige Generationen lang dieser Name nicht mehr ausgesprochen wurde, war dann, dass es vergessen wurde, wie er ausgesprochen werden muss. Diese vier Buchstaben finden wir in zum Beispiel in 2. Mose 3. Da geht es um die Berufung Moses. Moses wird berufen. Die Begebenheit beim flammenden Dornbusch, beim brennenden Dornbusch, der sich nicht verzehrte. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott in Vers 14, 2. Mose 3, Vers 14, nachdem Mose gefragt hatte, was der Name Gottes ist, heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr mich an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägypten hinausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und Also wir sehen hier der Name und dass die Bedeutung des Namens auch gegeben wird, nämlich Gott ist der in sich selbst Seiende. Man kann das jetzt unterschiedlich übersetzen, entweder so wie hier, ich bin, was eine natürlich gute Übersetzung ist. Man könnte auch sagen, ich bin, der ich sein werde, oder ich war, der ich sein werde. Also es wird hier betont, die Ewigkeit Gottes, dass er über der Zeit steht, dass er immer der in sich selbst Seiende ist, dass er in sich selbst allgenügsam ist, dass er niemanden braucht und nichts braucht. In Kapitel 6 lesen wir folgendes, Kapitel 6, ab Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe euch auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, und ich will euch aus dem Land Ägyptens hinausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Wir sehen hier, wie Gott sagt, dass er sich den Vätern, den Patriarchen, nämlich Abraham, Isaak und Jakob, nicht mit dem Namen Herrn geoffenbart hat. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, denn wenn wir zurückgehen zu den Anfängen, dann sehen wir, dass sehr wohl der Name Herr dort genannt wurde und Abraham baute dem Herrn sogar einen Altar. Erstmal auf den ersten Blick scheint ja ein Widerspruch zu sein, dass Gott jetzt zu Mose sagt, er hat sich ihn nicht mit dem Namen Herrn zu erkennen gegeben. Nun, was könnte Gott hier meinen? Es ist klar, dass man schon früh, nämlich die Nachkommen Seths, den Namen des Herrn angerufen haben. Aber der Name Gottes steht auch immer in Verbindung mit verschiedenen Dingen. Und so können wir, wenn wir verschiedene Stellen durchgehen, was wir gleich tun werden, in Bezug auf den Namen Herrn Dinge sehen, die so noch nicht eindeutig bekannt waren. Sie waren teilweise erahnt und bis zum gewissen Grad hat man es gewusst, aber nicht so, wie er sich dann Mose und dem Volk Israel zu erkennen gegeben hat. Nämlich, das ist erstens die Tatsache, dass Gott Bündnisse erfüllt. Zweitens, dass Gott einzigartig ist. Und drittens, der Name Gottes steht auch in Verbindung mit den göttlichen Eigenschaften. Und viele göttliche Eigenschaften, die im Rahmen der Offenbarung Gottes Mose gegenüber bekannt geworden sind, waren vorher noch nicht so bekannt oder waren noch nicht in dem Ausmaß bekannt, wie sie dann durch Mose bekannt gegeben worden sind. Wir schauen also den ersten Punkt an in Bezug auf den Namen Jahwe oder JHVH. Die Tatsache, dass Gott Bündnisse erfüllt. Wir haben ja gesehen, dass Gott seinen Bund aufgerichtet hat mit Abraham, beziehungsweise mit Abraham und dann Abraham und Isaak und Jakob. Allerdings war damals Folgendes der Fall. Abraham hat das Land nie besessen, sondern es wurde ihm auch gesagt, dass er sich als Fremdling im Land aufhalten muss. Und auch Isaak und Jakob haben das Land nicht besessen, sondern unter Jakob sind sie dann nach Ägypten gezogen. Hier sehen wir, dass Gott zwar seinen Bund aufgerichtet hat, aber die Erfüllung der Bündnisse, die durfte Abraham zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren. Erst unter Mose darf das Volk Israel erleben, dass Gott seine Bündnisse erfüllt. So lesen wir in Kapitel 10, 2. Mose 10. Da lesen wir erstmal, ich lese mal ab Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue. Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich an Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Also durch die Wunder und Zeichen, die Gott tun wird im Land Ägypten, soll das Volk Israel erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er der Herr ist, der in sich selbst Seiende, derjenige, der seine Verheißungen erfüllt. Dann in Vers 3, so ging Mose und Aaron zum Pharao und sprach zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Und dann springen wir zu Kapitel 20. Ein Vers 1 und 2. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Also auch hier wieder der Herr, bei uns erkennbar dadurch, dass Herr großgeschrieben ist. Also immer, wenn Herr großgeschrieben ist in Großbuchstaben, so großes H, großes E, zwei große Rs, daran können wir erkennen, dass hier im Hebräischen sich eben das Wort Jahwe oder Jehova befindet, diese vier Buchstaben, die man hier in der Bibel mit Herr übersetzt hat. Diese Übersetzung ist auch von dem her gut, weil es eben auch von der Bedeutung her passt. Es ist zwar der in sich selbst Seiende, aber durch den Namen wird auch betont, dass er der Herr ist, der Herrschende, der Regierende, derjenige, der das erfüllt, was er gesagt hat, der die Kontrolle über alle Dinge hat. Und das sind jetzt eben die Worte, die hier gesagt werden, bevor Gott die 10 Gebote gibt. Betont er, dass er das Volk Israel aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Dann eine weitere Stelle, Jeremia 31, 31, die sollte uns bekannt sein. Da geht es um den neuen Bund. Und ich hatte betont, die kann man sich gut merken, indem man sich einfach 31, 31 merkt. Dann weiß man, aha, neuer Bund, und kann diese Stelle immer parat haben. Und da heißt es: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, also wieder der Herr in Großbuchstaben, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie an der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Also auch hier in Verbindung mit dem neuen Bund wird dieser Name Gottes erwähnt, der Herr. Der Herr ist derjenige, der den alten Bund schließt mit dem Volk Israel, den Bund des Gesetzes, und ihn auch erfüllt, und zumindest von seiner Seite. Und er ist derjenige, der den neuen Bund schließt mit dem Volk Israel, der erfüllt werden wird, diesmal von beiden Seiten. Dafür wird Gott sorgen, dass er von beiden Seiten erfüllt wird, indem er seine Gesetze, seine Satzungen in ihre Herzen hineinschreibt und so ihr Gott ist und sie sein Volk sind. Also, der erste Punkt, dass der Herr derjenige ist, der Bündnisse erfüllt. Den zweiten Punkt, den wir in Verbindung mit dem Namen Herrn sehen, ist seine Einzigartigkeit. Und das sehen wir schon an den Geboten. 2. Mose 20, ab Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also der Herr möchte die alleinige Anbetung. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die schon immer eine Eigenschaft Gottes war, wie auch alle Eigenschaften. Also wenn es um Dinge geht, die Gott über sich offenbart, dann geht es nicht darum, dass Gott eine neue Eigenschaft dazu bekommen hat. Gott ist der Ewige, der Unveränderliche, der Ich Bin. Also er verändert sich nicht. Wenn er also hier dieses Gebot gibt, dann geht es darum, dass er etwas offenbart über sich selbst, das er in diesem Grad vorher noch nicht geoffenbart hatte. Auch Abraham sollte natürlich dem Herrn allein dienen, aber mit dem Zusatz, dass er der eifersüchtige Gott ist, dass er das Exklusivrecht möchte, so ausdrücklich gesagt, sehen wir es erst an dieser Stelle. Seine Einzigartigkeit wird nochmal ganz besonders hervorgehoben. Dann in Psalm 8, Vers 2. Das ist ein Psalm Davids und David betet: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Also David betont, der Herr ist der Herrscher, er hat die Macht, er regiert, er herrscht, er hat die Kontrolle und er bekennt unser Herrscher. Aber dann sagt er, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Namens erstreckt sich über die ganze Erde. Er ist einzigartig, einzigartig mit Herrlichkeit gekrönt, mit Herrlichkeit umgeben und er hat seine Hoheit gesetzt über die Himmel. Das heißt, er ist auch von der Hoheit und Majestät her über allem der allein wahre Gott, Schöpfer von des Himmels und der Erde. Auch in Jesaja 42, Vers 8. Da lesen wir: Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Also auch hier wird betont, Gott ist der Herr, das ist sein Name und er gibt seine Ehre keinem anderen, auch nicht den Götzen. Er ist einzigartig und er betont hier, hier wird dazu gesagt, das ist mein Name. Das heißt, die Bezeichnung Herr steht wiederum in Verbindung mit seiner Einzigartigkeit. Und nochmal ein Psalm. Psalm 48, Vers 11. In dem Psalm wird auch der Name Herr erwähnt, allerdings nicht in diesem Vers 11. Aber wenn wir beide zusammen anschauen, nämlich Vers 2 und Vers 11, dann wird es wieder deutlich, dass es um die Einzigartigkeit Gottes auch hier geht. In Vers 2 heißt es, groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Und in Vers 11 dann, wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Also in dem einen Vers sehen wir der heilige Berg. Er ist auf dem heiligen Berg, aber in Vers 11 sehen wir, dass sein Ruhm bis an die Enden der Erde reicht. Dann drittens der Name des Herrn in Verbindung mit den göttlichen Eigenschaften. 2. Mose 33, Vers 19. Und zwar in dem Zusammenhang geht es darum, dass Mose eine Sehnsucht hat, die Herrlichkeit des Herrn zu schauen. Er möchte die Herrlichkeit des Herrn sehen. Das ist ein sehr guter Wunsch. Ein Wunsch, der nicht anmaßend ist, sondern der zeigt, wie Mose sich gesehnt hat nach der Gemeinschaft, wie er sich gesehnt hat, die Größe des Herrn zu erkennen und mehr von ihm zu erkennen. So wie wir uns auch danach sehen sollten, mehr vom Herrn zu erkennen, uns mehr nach seiner Majestät, seiner Größe zu sehnen, auszustrecken und wie Paulus sagt, ihn zu ergreifen, wozu er ergriffen worden ist. Das ist die alles übersteigende Erkenntnis des Herrn. Und ein Mittel, natürlich ihn besser zu erkennen, ist zum Beispiel, uns mit seinen Eigenschaften und mit den Namen Gottes zu beschäftigen. So wie ich Gedanken zu machen, auch wenn ich sie jetzt aufzähle, dann geht es nicht darum, dass ich sie runtergerattert habe und das war's dann, sondern es ist eine gute Sache, wenn ihr das selber noch vertieft, nochmal durchgeht und das auch mit ins Gebet, in die Anbetung Gottes hineinnehmt. Mose hatte diese Sehnsucht, er wollte die Herrlichkeit des Herrn sehen. In Vers 18 sagt er, er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also hier wird dieser ganz bekannte Vers gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Dadurch wird auch betont, Mose darf diese Erfahrung nicht machen, weil er etwa den anderen etwas voraus hat. Es ist sicher so, dass er den anderen etwas voraus hat. Nämlich wenn wir sehen, wie er sanftmütig und demütig gewandelt ist mit seinem Gott. Da könnte man meinen, sein gottesfürchtiger und sanftmütiger Wandel, der hat dazu geführt, dass er die Herrlichkeit des Herrn sehen darf, beziehungsweise den Nachglanz der Herrlichkeit Gottes sehen darf. Aber Gott betont genau an dieser Stelle, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Es ist Gottes Gnade und Gottes Erbarmen, dass Gott auf das Gebet Moses eingeht und ihn diese Nachglanz der Herrlichkeit des Herrn sehen lässt. Und er sprach in Vers 20 dann, und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, sieh, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und dann in Kapitel 34 ab Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig ist und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskinder bis in das dritte und vierte Glied. Also wir sehen hier, wie Gott in einer Wolke herabkommt und den Namen des Herrn ausruft. Also hier sehen wir der Name des Herrn, wieder das Tetragrammaton. Und dann geht er vor dem Angesicht vorüber und gibt einige Eigenschaften über sich bekannt. Er sagt zweimal: der Herr, der Herr. Und jetzt kommt der starke Gott. Er ist der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Hier einige Eigenschaften Gottes, nämlich seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Langmut und nochmal seine große Gnade und Treue. Um nochmal zu betonen, wie groß seine Gnade und Treue ist. Und er bewahrt Tausenden die Gnade, wie wir in Vers 7 sehen. Er vergibt Schuld, Übertretung und Sünde, aber er lässt Sünde, Schuld und Übertretung nicht ungestraft. Auch ein biblisches Prinzip: Schuld bleibt niemals ungestraft. Es kann niemals angehen, dass Schuld nicht bestraft wird. In der Schrift finden wir, dass Schuld und Sünde und Übertretung immer eine Bestrafung nach sich zieht. Nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen. Wenn wir wissen, wir haben Vergebung durch die Gnade des Herrn, durch das Evangelium, dann nicht, weil Schuld unbestraft geblieben ist. Die Schuld wurde bestraft, die Strafe wurde nämlich auf den Herrn Jesus gelegt. Aber auch im Neuen Testament, auch im Evangelium sehen wir dieses Prinzip, dass Schuld bestraft werden muss. Mose hat also dieses große Vorrecht bekommen. Er durfte die Herrlichkeit des Herrn sehen. Da könnte man sagen, ist Mose ja zu beneiden. Wäre es nicht schön gewesen, wenn wir an Moses Stelle wären und damals gelebt hätten und so wie Mose die Herrlichkeit des Herrn schauen durften? Müssen wir da nicht voller Eifersucht und Neid erfüllt werden, wenn wir sehen, wie Mose, welche Vorrechte Mose gehabt hat? Das ist keineswegs der Fall. Es schüttelt auch jemand mit dem Kopf. In 2. Korinther 3, Vers 17 lesen wir Folgendes. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und genau in diesem Abschnitt geht es um einen Vergleich des Gesetzes, des Alten Bundes und des Neuen Bundes. Und Paulus betont in diesem Abschnitt, dass der neue Bund viele Vorzüge hat gegenüber dem alten Bund. Und dass während bei Mose die Herrlichkeit, die er abstrahlte, wieder verschwand, sie ließ wieder nach. Er war beim Herrn, er schaute die Herrlichkeit des Herrn und sein Angesicht strahlte, aber diese Strahlen ging zurück. Es war eine vorübergehende Angelegenheit. Hingegen schauen wir beständig die Herrlichkeit des Herrn, und zwar nicht, indem wir auf mystische Art und Weise die Herrlichkeit des Herrn anschauen, indem wir uns in irgendeinen mystischen Zustand begeben und sagen, jetzt sehe ich gerade die Herrlichkeit des Herrn. sondern was ist hier gemeint? Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wann schauen wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel? Wenn wir uns mit den Eigenschaften, mit den Wahrheiten, den biblischen Wahrheiten beschäftigen, die uns über den Herrn in seinem Wort gesagt werden. Zum Beispiel beim Bibellesen, während wir uns mit einem anbetenden Herzen mit diesen Dingen auseinandersetzen oder auch wenn wir so im Alltag, im täglichen Leben diese Wahrheiten im Herzen tragen, uns diese Wahrheiten erfreuen, uns auf den Herrn richten und wir uns so erfreuen dürfen an seiner Herrlichkeit, an dem, wie er ist, an dem, was er getan hat, an dem, was uns im Wort Gottes geoffenbart wird. Und so können wir dann auch das Gebot beherzigen, dass Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Dazu kommt, dass wir nicht nur die Herrlichkeit des Herrn schauen dürfen, sondern wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Heilige Geist wirkt an den Herzen der Gläubigen in Verbindung mit seinem Wort und bewirkt es, dass seine Kinder dem Herrn immer ähnlicher werden, dass sie zu ihm hinwachsen, zum Haupt hinwachsen und so immer mehr auch die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln dürfen. So, was ist, wenn jetzt jemand sagt, also ich merke da nicht besonders viel von? muss ich jetzt total entmutigt sein, dass ich da nicht so besonders viel von merke? Nein, das Wort Gottes will uns da nicht entmutigen, sondern vielmehr ermutigen. Wenn wir nicht besonders viel davon merken, ist das ein Ansporn, uns mehr mit dem Wort zu beschäftigen, mehr mit diesen Wahrheiten zu beschäftigen. Und hier geht es nicht darum, einfach nur diese Dinge in den Kopf reinzubringen. Ja, wir können jetzt natürlich hergehen und 100 Eigenschaften Gottes und 100 Dinge, die über den Herrn gesagt hat, einfach auswendig lernen und diese Liste dann im Kopf haben. Nein, wie ich vorher schon gesagt hatte, es muss mit einer anbetenden Herzenshaltung einhergehen, mit einer anbetenden, bewundernden Herzenshaltung gegenüber dem Herrn und gegenüber seiner Herrlichkeit und auch im Vertrauen darauf, dass er der Herr ist, der Herr, der seine Verheißungen erfüllt. Und wie er hier gesagt hat, er verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn, ist das wieder ein Punkt, wo wir uns auch darauf im Gebet berufen dürfen, es zu ihm bringen dürfen und ihn bitten dürfen, dass wir so verändert werden, dass wir geheiligt werden. Mit anderen Worten können wir auch die Worte Jesu gebrauchen, die er dem Vater übergebraucht. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und tatsächlich, die Heiligkeit ist auch ein Bereich, der natürlich wieder in Verbindung steht mit den göttlichen Eigenschaften. Im dritten Buch Mose lesen wir davon, 3. Mose, Kapitel 11. Vers 44. Da lesen wir, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also hier die Betonung, Gott ist heilig und deswegen soll sein Volk heilig sein, was natürlich unter dem alten Bund sich auch in den verschiedenen Speisevorschriften ausgewirkt hat. Diese Speisevorschriften haben wir heute nicht mehr, aber heute gilt genauso diese Aussage, ich bin heilig und darum sollt auch ihr heilig sein. Und heilig heißt auch abgesondert für den Herrn. Heilig heißt abgesondert für den Dienst, als spezielles Eigentum für den Herrn abgesondert, als jemand, der das Vorrecht hat, dem Herrn zu dienen. Und in dem Sinne sind natürlich alle Gläubigen abgesondert für den Herrn, aber da der Herr Jesus betet, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit, dadurch sehen wir, dass durch das Wort Gottes wir heranwachsen dürfen in der Heiligkeit. Das heißt, die Heiligkeit und die Tatsache, dass wir brauchbar sind für ihn, Werkzeuge in seiner Hand, ist etwas, was durch das Wort Gottes gestärkt wird, gefördert wird und sich verändern darf. Welche weitere Eigenschaft können wir sehen bei Gott im Alten Testament? Eine weitere Eigenschaft ist Hass. Und zwar kein Hass, der einfach so da ist, sondern Hass auf Sünde. Viele, die das Wort Gottes nicht so gut kennen oder die nur etwas vom lieben Gott wissen, die werden schockiert sein über die Aussage, dass eine Eigenschaft Gottes Hass ist, nämlich Hass auf Sünde. Tatsächlich habe ich das im Gespräch auch schon erlebt, dass zu mir gesagt wurde, das kann ja gar nicht sein, dass Gott etwas oder jemanden hasst. Das geht ja gar nicht an. Wir sehen das aber zum Beispiel in 1. Mose 6. Was passiert da? Gott schickt die Sintflut über die Welt, die alles Lebendige hinwegrafft. Und hier sehen wir, wie sich sein Hass auf die Sünde zeigt. Wir gehen da jetzt nicht durch. Schauen uns die nächste Stelle an, nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Was wir schon gelesen haben, wo es heißt, dass er Sünde und Schuld nicht ungestraft lässt. Und das liegt daran, dass er die Sünde hasst, dass er die Sünde nicht erdulden kann, nicht ertragen kann. Dann in Psalm 11. Vers 5. Da lesen wir: Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Also hier lesen wir, dass der Herr den Gottlosen hasst, er hasst denjenigen, der Frevel liebt. Und deswegen dann auch in Vers 6, er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Also aufgrund von seinem Hass gegenüber dem Gottlosen und gegenüber dem, der Frevel liebt, schickt er das Gericht, er schickt Schlingen und er schickt Feuer, Schwefel und Glutwind. Das ist ihr Teil, der Teil der Gottlosen. Eine weitere Eigenschaft des Herrn ist, dass er der Erlöser ist. Er ist derjenige, der Erlösung bringt. Das sehen wir schon so früh wie in 1. Mose Kapitel 3. Das sehen wir nämlich in dem Abschnitt, mit dem wir uns auch schon beschäftigt haben, nämlich nach dem Sündenfall gibt Gott die Verheißung, dass ein Erlöser kommen wird, der dem Samen der Schlange den Kopf zertreten wird. Er wird dafür sorgen, dass der Satan besiegt wird und es wird der Erlöser sein, der den Weg zurück ins Paradies, nämlich zur Errettung, ermöglichen wird. Hier sehen wir übrigens beides, nämlich auf der einen Seite sein Gerichtshandeln mit der Menschheit, das zurückgeht auf seinen Hass gegenüber die Sünde, aber auf der anderen Seite gleichzeitig seine Verheißung der Erlösung, dass er bereit ist, diesen Erlöser zu schicken. Dann natürlich die ganz bekannte Stelle, nämlich Jesaja 53. Fängt ja so an: Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Also am Anfang dieses Kapitels sehen wir den Arm des Herrn. Und jetzt kommt diese lange Abhandlung über das Leiden des Herrn. Ich lese ab Vers 4: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Also hier die Aussage: Der Herr ist es, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Dann ab Vers 10. Aber dem Herrn, also wieder der Herr, das Tetragrammaton, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Also hier lesen wir auf der einen Seite das Leiden des Gottesknechtes, des Messias, wie er aus Liebe zu uns bereit war zu sterben, wie er sich wie ein Schaf zur Schlachtbank hat führen lassen. Wir sehen hier die Willigkeit und Bereitschaft des Herrn, uns zu lieben bis in den Tod. Die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Auch hier erkennen wir die Herrlichkeit des Herrn, nämlich in seinem Leiden, wie er gelitten hat, was er bereit war durchzumachen. Wir sehen aber auch die Liebe des Herrn, des Vaters, wie es hier heißt: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Das müssen wir uns vorstellen, wenn wir an Abraham denken, wie er seinen Sohn Isaak hingeben sollte, ihn opfern sollte. Was das für eine Überwindung war für Abraham, der aber hier durch die Gnade des Herrn gehorcht hat, und am Ende musste er es nicht tun. Er musste ihn nicht umbringen. Aber hier in Bezug auf den Sohn Gottes, in Bezug auf Jesus Christus, ist es geschehen. Der Jesus ist gestorben und der Vater hat ihn zerschlagen, wie es hier heißt. Und es gefiel dem Vater, ihn zu zerschlagen. Welchem Vater gefällt es denn, seinen Sohn zu zerschlagen? Wir können uns sicher sein, dass es auf der einen Seite für den Vater nicht leicht war, seinen Sohn zu zerschlagen. Weil Jesus selbst sagt: Mein Vater hat mich lieb. Er liebt ja seinen Sohn, und deswegen sehen wir die eine Seite, dass es dann schwer ist, ihn zu zerschlagen. Aber auf der anderen Seite, wir sehen seine Liebe zu uns, die wir die Liebe nicht verdient hatten. Und um unsertwillen hat er seinen Sohn zerschlagen, war er bereit, ihn leiden zu lassen. Er ließ ihn leiden. Und so hat er unsere Sünde, unsere Schuld auf seinen Sohn gelegt und hat so diese wunderbare Erlösung bewirkt. Und was natürlich auch klar war, dass dieses Leiden ein zeitlich begrenztes Leiden sein würde, dass er zurückkehren würde vom Tode, auferstehen würde und dann wird seine Seele viele zum Anteil bekommen und starke zum Raub erhalten, nämlich diejenigen, für die er sein Leben gelassen hat, werden dann ihm gehören, werden sein Eigentum sein und der Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen, wie wir in Vers 11 gelesen haben. Also wir sehen, dass Gott der Erlöser ist, der ein Herz hat für die Menschen, für Geschöpfe, die es nicht verdient haben, für solche, die er eigentlich von der Sündhaftigkeit her hasst und hassen müsste und verdammen müsste, aber genau für solche, für Gottlose hat er Jesus Christus geschickt, damit er die Gottlosen erlöse. Und damit möchte ich schließen. Wir haben erstmal mit dem Namen JHVH oder Jahwe abgeschlossen, zumindest was die Vorkommnisse angeht, wo dieser Begriff alleine vorkommt. Wir werden uns noch beschäftigen mit einigen anderen Namen Gottes und dann auch noch mit den zusammengesetzten Namen. Da wird auch uns dieser Name wieder begegnen, nämlich in Verbindung mit anderen Namen als Zusammensetzung. Thank you.